mit Ute Wegmann. Alle ihre Bücher waren auf der besten Liste des Deutschlandfunk vertreten. Sie war nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihre außergewöhnlichen Jugendromane haben einen festen Platz in Buchhandlungen und Bibliotheken. Ich begrüße heute als Gast im Studio in Köln die Schriftstellerin Meg Rossow und ihre Übersetzerin Brigitte Jakobald. Meg Rossow, nun hätte ich fast gesagt britische Schriftstellerin. Dabei sind sie in Boston geboren, 1956. Sie haben in New York gelebt und kamen erst als junge Frau 1977 nach England. Es gibt jedoch eine Verbindung zu Europa, denn ihre Vorfahren waren osteuropäische Juden, die im 18. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind. Inwieweit fühlen Sie sich verbunden mit der Kultur der Vorfahren?
Oh, that's such an interesting question. I feel connected to migrants, I think, to people who move from one place to another.
Ich spüre eine Verbindung zu meinen Vorfahren, indem ich mich mit Menschen verbunden fühle, die von einem Ort zum anderen ziehen. Und weil ich nicht religiös bin, verbindet mich die Religion auch nicht, sondern tatsächlich die osteuropäische Kultur. Manchmal betrachte ich meine Hände und dann denke ich, ich habe die Hände eines russischen Bauern. Es gibt also eine Verbindung, aber nicht direkt zu England. Ich weiß gar nicht, warum ich mich in England so zu Hause fühle. Es gibt dafür keine Erklärung. Vielleicht, wenn ich nach Tallinn oder nach Dessau fahren würde, hätte ich das Gefühl, ich wäre bei meinen Leuten. Aber in London habe ich das nicht. Trotzdem liebe ich London, aber ich verstehe nicht, warum.
Spielt jüdischer Humor eine Rolle in Ihrem Leben?
Jewish humor is in my blood, I think.
Jüdischer Humor ist in meinem Blut. Der jüdische Humor ist vergleichbar mit dem New Yorker. Das habe ich damals dort so empfunden. Man kann das gar nicht trennen. Der englische ist so komisch, sehr trocken. Es ist ein anderer Humor. Aber ich bin auch stark mit dieser Art von Humor verbunden.
Mit 20 Jahren kamen Sie nach London, das waren wilde Zeiten damals dort. Waren Sie ein Teil dieser Jugendbewegung? Waren Sie Punk unter Umständen?
Well, I arrived in London in 1989. I was 19, 20 years old, I think, and I was a nice little girl from the American suburbs.
Ich war 19 oder 20. Und ich war ein nettes kleines Mädchen aus einem amerikanischen Vorort mit einem schicken Rock und einer schönen Strickjacke und alle anderen trugen Müllsäcke, die mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden. Es gab einen Moment, wo ich nur Hilfe dachte und nach Hause wollte. Aber ich blieb und begann das alles zu lieben. Ich liebte die Punkmusik, die verrückten Klamotten und innerhalb eines Jahres hatte ich mich total verändert. Ich trug High Heels und schwarzen Augenkajal. Ich schnitt mir die Haare und mit mir fand eine komplette Verwandlung statt.
Brigitte Jakobald ist die Übersetzerin von Meg Rossow. Brigitte Jakobald, Sie haben Anglistik, Romanistik und Germanistik studiert. Sie arbeiten seit vielen Jahren als Übersetzerin aus dem Englischen. Die Schriftsteller, die Sie ins Deutsche übertragen, lesen sich eigentlich wie eine Liste des Who is Who. Ich will nur ein paar wenige nennen. Paula Fox, Jonathan Safran Foer, William Trevor, Otto Niffenegger, um nur die jetzt zu nennen. Sie haben den viel diskutierten Roman Der Junge im gestreiften Pyjama von Jean Boyne übersetzt und auch den wundervollen Jugendroman Luke and John von Robert Williams. Inwiefern wächst man über die Sprache mit den Autoren zusammen?
Zunächst ist immer das Manuskript, das ich mir sehr gründlich durchlese. Und ich habe das große Glück, dass ich mir das aussuchen kann, dass ich von Meg Rossow zum Beispiel alle 5 Bücher übersetzt habe, dass ich von Robert Williams nun auch den 2. Roman übersetze und man wächst dann in die Sprache mit hinein. Und wenn ich jetzt bei Meg Rossow zum Beispiel bleibe, dann ist ihr Werk durch sehr verschiedene Bücher geprägt. Jedes Buch hat einen anderen Tonfall und das ist das, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, sehr schätze. Das Gute daran ist, dass wir inzwischen in der Zusammenarbeit so selbstverständlich geworden sind, dass ich jederzeit nachfragen kann. Und das ist bei dem Großteil der anderen Autoren auch so.
Gibt es denn, wenn Sie jetzt sagen, jedes Buch hat einen anderen Tonfall, dennoch so ein verbindendes Element aller Romane?
Nein, das würde ich bei Macrossoff sagen, auf keinen Fall. Das erste Buch, so lebe ich jetzt, war ein, als ich das Manuskript gelesen hatte, dachte ich, oh Gott, weil es war sehr chaotisch erstmal. Es hatte keine Kommas, es fehlten Punkte, es war eigentlich so ein unendlicher Monolog von einem Mädchen, das aus New York kam. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich da den Ton gefunden hatte. Damals Das Meer zum Beispiel ist ein sehr melancholisches Buch und ein sehr wehmütig, sehnsüchtiges Buch. Das ist ein Ton, der mir eigentlich mehr liegt und ist auch eines meiner Lieblingsbücher übrigens. Aber komplett anders eben. Und Oh mein Gott ist jetzt ein vollmundiges, auch wieder so sehr sarkastisches Buch. Ja, insofern jedes Buch ist anders und das ist aber auch eine schöne Herausforderung.
Sprechen wir nochmal übers Übersetzen allgemein. Friedrich Schleiermacher hat in einem Aufsatz schon im Jahr 1813 geschrieben, der Aufsatz heißt Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Entweder der Übersetzer lässt den Schriftsteller möglichst in Ruhe und bewegt den Leser ihm entgegen, oder er lässt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen. Wie halten Sie das?
Wir Übersetzer sagen, es gibt zwei Schulen, nämlich die wörtliche. Oder aber ich nehme das Werk, lese es und wir übersetzen ja keine Wörter und Sätze, sondern ich bringe den Inhalt dem Leser entgegen. Und das ist eigentlich das, was ich mache, die Schule, die ich bevorzuge.
Wie viel und überhaupt darf man denn den Text mit Blick auf ein Zielpublikum domestizieren?
In meinen Augen überhaupt nicht. Also ich bin ein strikter Gegner und ich weiß, dass ich da oft eine Außenseiterstellung habe. Ich bin strikt dagegen, dass sowohl Kinder- und Jugendliteratur angepasst wird und dem Kind entgegengebracht wird, weil ich glaube, dass man Kinder damit oft unterfordert, dass man ihnen da was überstülpt, was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und meine Erfahrung ist eben auch mit jungem Lesepublikum, dass die sehr wohl Feinheiten heraushören, dass sie Sarkasmus heraushören. Man merkt es, wenn 13-, 14-Jährige bei einer Lesung von Oh mein Gott lachen. Also das ist alles vorhanden und das muss nicht geschönt werden oder geglättet werden.
Nun haben Sie schon ein paar Romantitel genannt. Ich will noch ein paar andere Titel von Macrossoff nennen. So lebe ich jetzt, Was wäre wenn, Damals das Meer, Davon frei zu sein. Macrossoffs Romane sind in der Realität angesiedelt. Manchmal gehen sie zurück in der Zeit. Damals das Meer zum Beispiel spielt in den 60er Jahren. Davon frei zu sein erzählt die Geschichte eines Mädchens, das den Nachbarjungen heiraten soll und sich dieser Forderung durch Flucht entzieht. Es ist ein historischer Roman mit einer starken Frauenfigur. Das Besondere ihrer Geschichten sind immer wieder auch surreale Elemente, Passagen, die den Leser verwirren, mit Wirklichkeit und Fantasie ein Spiel treiben. So im Besonderen in Was wäre wenn, der Geschichte eines Jungen, der seinen einjährigen Bruder vor dem Fall aus dem Fenster bewahrt und dessen Leben sich danach radikal ändert. Wenn man sich das jetzt anhört, dann geht's sehr, sehr oft um Lebensbedrohung, Tod, Schicksal, immer auch verknüpft, aber mit einer Liebesgeschichte. Sind das Ihrer Meinung nach, Macrossoff, die wichtigsten Themen in der Zeit der Pubertät?
Yes, I think it's what people are thinking of actually through their whole lives in a way.
Andererseits denkt man darüber sein ganzes Leben lang nach. Wer wird mich lieben? Wird mich jemand lieben? Was mache ich mit meinem Leben? Was bedeutet Leben und Tod? Große Themen. Es gibt Phasen im Leben, da hast du ein Haus, einen Mann, ein Baby und dann bist du abgelenkt. Du überlegst, was du zum Abendessen kochst, wann du zur Arbeit musst. Aber als Teenager und auch jetzt in meinem Alter, da schieben sich diese Themen wieder nach vorne. Man kann sie nicht ignorieren. Sie sind die grundlegendsten Themen des Lebens. Und es gibt nur bestimmte Phasen im Leben, in denen du die Muße hast, darüber viel nachzudenken. Es ist auch gefährlich. All das sind gefährliche Fragen. Aber es ist auch die Leidenschaft der 14-, 15-, 16-Jährigen, wenn du gerade dabei bist, die Welt zu entdecken und alle großen Fragen der Welt. Der ganze Existenzialismus. Warum lebe ich? Was mich betrifft, so glaube ich, dass ich niemals mit diesen Fragen aufgehört habe. Sie begleiten mich mein ganzes Leben lang. Ich werde sie nicht los. Deshalb würde ich sagen, ich schreibe über das Erwachsenwerden und über Jugend und nicht für Jugendliche. Mich interessiert weniger der Teenager als Publikum, sondern vielmehr Jugend als Seelenzustand oder Gemütsverfassung. Und zwar als ein Zustand, der sich durch das ganze Leben zieht.
I'm not so interested in teenagers as an audience. I'm interested in teenage as a state of mind and as a state of mind that goes all the way through life.
Es gibt ein weiteres wichtiges Motiv in Ihren Romanen, nämlich Freiheit. In Damals das Meer entdeckt ein 16-jähriger Ich-Erzähler eine Hütte am Meer. Dort lebt ein Junge mit dem Namen Finn alleine. In diesem Buch geht es aber vor allen Dingen darum, eigene Lebensregeln aufzustellen, sich nicht in Rollen einzupassen, nicht nur zu funktionieren, sondern sich selber zu finden.
Yes, yes. Well, that's a perfect description of my life, really,
because ja, das ist die perfekte Beschreibung meines Lebens. Denn als ich 15 Jahre alt war, sagte man mir, dass ich viel lernen sollte, um gute Noten zu bekommen, damit ich nach Harvard gehen könnte. Und mein ganzes Leben war schon geregelt. Ich bin dann nach Harvard gegangen, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. So empfand ich alles, was man mir erzählt hatte, als großen Betrug. Schließlich fand ich meine Freiheit in England, weit weg von zu Hause. Ich habe dann in verschiedenen Berufen gearbeitet. Im Verlag, in der Werbung, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Politik. Ich wurde oft rausgeschmissen. 5 Mal wurde ich aus Werbeagenturen rausgeworfen. Ich konnte mich nie besonders gut anpassen und unterordnen. Als ich 46 Jahre alt war, schrieb ich einen Roman. Und da endlich fühlte ich mich frei, weil ich nur noch meinen eigenen Regeln folgen musste. Manchmal, wenn ich Fantasy und Wirklichkeit in meinen Romanen miteinander verbinde, denke ich, dass man das in Romanen nicht tun sollte. Aber dann sage ich mir, hey, das ist mein Roman. Ich kann tun, was ich will.
Well, you're not really supposed to do that in a novel, but hey, it's my novel. I can do what I like.
Sexualität hat in diesem Roman auch eine besondere Aufmerksamkeit, denn die beiden Jungen verbindet eine tiefe Zuneigung. Erst als Finn sehr krank wird und ins Krankenhaus muss, erfährt der Erzähler, dass Finn ein Mädchen ist. Hat hier die Liebe, die sich so ganz von der Sexualität löst, etwas Platonisches, etwas Immerwährendes, eine größere Wertigkeit?
Yes, but their love, I'm not sure, is 100% platonic.
Ich bin mir nicht sicher, dass ihre Liebe 100% platonisch ist. Ich glaube, dass der Erzähler Finn liebt, aber er liebt eigentlich die Reflexion auf sich selbst. Er ist verliebt in die Idee, wie er sein möchte. Ich mag es, dass die Liebe manchmal schrecklich kompliziert ist und dass Menschen sich falsch verstehen. Er verliebte sich in ein Ideal von einem Jungen, in den Jungen, von dem er glaubte, er sei perfekt. Aber dann stellte sich heraus, dass der Junge kein Junge ist. Es gibt so viele Missverständnisse, wenn du dich in jemanden verliebst. Und Finn erscheint ihm so sicher und so pur. Und der Erzähler kann projizieren, was er in Finn sehen möchte. Ich glaube, das entspricht sehr oft einer Liebessituation, dass du dir die geliebte Person auf besondere Weise zusammenfantasierst. Und dann erfährst du irgendwann, dass die Person nicht so ist, wie du erwartet hast.
Jetzt sprechen wir über Oh mein Gott, der Titel des neuesten Werkes. Ich habe es so ausgesprochen, weil hinter jedem Wort ein Punkt ist im deutschen Titel. Ein heiterer Roman, in dem sich Gott als sexsüchtiger Flegel- und Muttersöhnchen präsentiert, durch dessen göttliches Versagen und mangelndes Berufsethos auf der Erde eine ganze Menge schief geht. Umweltkatastrophen, Klimadesaster, kompliziertes menschliches Miteinander. Schließlich geht es aber auch hier wieder um die Liebe. Bob, so heißt Gott, wickelt Lucy um den Finger, vergisst alle Verantwortlichkeiten, hält sich für ein Genie und kümmert sich nicht um die Dinge, die seine Aufgabe sind. Gott, ein narzisstischer Versager. Wie entstand diese herrlich böse Idee?
Well, the idea for the teenage God came from a program on the BBC.
Die Idee, einen jugendlichen Gott zu schaffen, kam durch eine BBC-Sendung über alle Männer, die jemals in Filmen Gott gespielt haben. Es waren alles alte, weiße Männer. Und mein Mann sagte, warum ist das eigentlich immer so langweilig? Warum ist Gott immer ein alter Mann und nicht mal ein Teenager? Da hatte ich einen Geistesblitz und dachte, Oh mein Gott, das macht wirklich Sinn und erklärt die Welt. Denn wenn Gott ein Teenager ist, versteht man endlich, warum die Welt so ein Durcheinander ist. Weil er nämlich faul ist, weil er alles zu schnell geschaffen hat und nicht lange genug über einzelne Dinge nachgedacht hat. Weil er über Sex nachdenkt, anstatt über die Schöpfung und so weiter. Daraus entstand die Kernidee. Unter uns sage ich Ihnen, eigentlich ist das mein Roman über die Werbebranche. Denn als ich in der Werbung arbeitete, da tauchten ständig irgendwelche jungen Idioten auf, die der neue Chef von allem wurden. Und dann hieß es, er hat zwar keine Erfahrung, aber er hat Energie und Kreativität. Es endete immer im Desaster. Und es gab immer eine ältere Person wie mich, die dachte, oh mein Gott, schon wieder das Gleiche. Vielleicht hielt sich der Junge ein Jahr lang, machte einen schlechten Abschluss, dann feuerte man ihn und gab ihm eine hohe Abfindung und stellte jemand Neues ein. Ich war nicht besonders glücklich in der Werbebranche. Und mir gefiel die Idee, das Messer ein bisschen in die Wunde zu stecken. Ich bin mir aber sicher, dass niemand das Buch als einen Roman über die Werbebranche liest.
Wir hören einen Auszug aus Oh mein Gott, das Englische gelesen von Mac Rossoff.
Bob had recently taken to considering questions of great spiritual complexity. What was it that made one transcendentally beautiful girl different from another? Why did he begin to ache with helpless need when a certain face combined with a certain outline? What message ran from his bollocks to his brain to say, yes, it is she? Even God couldn't answer that one.
Seit einiger Zeit dachte Bob über Fragen von großer spiritueller Vielschichtigkeit nach. Was unterschied ein unbeschreiblich schönes Mädchen von einem anderen? Warum zerriss es ihn fast vor hilfloser Begierde, wenn ein bestimmtes Gesicht mit einer bestimmten Figur kombiniert war? Welche Botschaft schickten seine Eier an sein Hirn, damit es dachte, ja, das ist sie? Selbst Gott wusste darauf keine Antwort. Es gab so viel zu tun. Er musste unbedingt mit Lucy schlafen, einen Ersatz für Egg finden und sich eine Mutter suchen, die viel weiter weg wohnte. Eine Weile saß er still da und überlegte, wie er das alles bewerkstelligen sollte. Natürlich war Mr. B. die offenkundige Antwort. Bob gab es nicht gern zu, aber er war von Mr. B. abhängig. Er erledigte alles, was Bob langweilig fand. Den banalen Alltagskram, die allgemeine Führung der Welt. Es war herrlich, dass er Politik und soziale Probleme, die Menschheit schlechthin, an jemanden delegieren konnte, der sich damit befasste, während er seine Energie in erfreulichere Dinge stecken konnte. Dieser Gedanke brachte ihn auf die Frage, warum er nicht alle Frauen auf Erden nach dem Ebenbild Lucys erschaffen und stattdessen auf unendliche Vielfalt bestanden hatte. War es vielleicht schlichte Sorglosigkeit gewesen? Warum hatte er nicht verfügt, dass alle Frauen weiche, glatte Haut hatten, wie warmes Mandelöl? Damals war ihm das als nicht so wichtig erschienen. Außerdem hatten die Landtiere seine ganze Aufmerksamkeit verlangt. Jetzt aber war ihm klar, wie kurzsichtig er gehandelt hatte. Brauchte man wirklich einen Biber, einen Quastenflosser? Wäre eine Welt voller Lucys nicht viel angenehmer gewesen als eine mit Schwebefliegen und Würmern? Jetzt war daran nichts mehr zu ändern. Aber beim nächsten Mal würde er bestimmt sorgfältiger vorgehen. Wenn dieser Planet dicht machte, würden sie ihm einen anderen geben. Und den würde er mit irrsinnig schönen Mädchen bevölkern, die alle unbedingt mit ihm schlafen wollten. Wo lag da der Nachteil? In der Zwischenzeit musste er sich konzentrieren und die praktischen Fragen klären. Mit Lucy musste er einen entscheidenden Schritt weiterkommen. Und zwar bald. Erstens, weil er verrückt werden würde, wenn er nicht bald Sex mit ihr hatte. Und zweitens, weil seine bescheuerte Mutter vermutlich genau in diesem Moment irgendeine hinterlistige Falle aufstellte, für die er 99% seiner Zeit und Energie aufwenden müsste, um ihr zu entkommen. Er überdachte die Möglichkeiten. Bei Maria hat es bekanntlich gut funktioniert. Weiße Gewänder, große Flügel, unheimliche Beleuchtung, goldener Heiligenschein. Er musste dem Objekt seiner Begierde nur erscheinen und etwas verkünden. Du bist von Gott auserwählt worden. Punkt. Bloß keine näheren Erläuterungen. Ein solches Vorgehen wirkte vor allem bei Frauen mit einem Hang zur Verzückung. Nonnen, Prophetinnen, religiöse Märtyrerinnen. Aber in diesen weltlichen Zeiten könnte es womöglich zu Schockreaktion, heftiger Ablehnung oder gar einer Verhaftung führen. Damals war alles noch anders gewesen. Einmal war er einem besonders appetitlichen Mädchen als Schwan erschienen. Er wusste nicht mehr genau, warum. Bei einer anderen Gelegenheit kam er als Bulle. Das war lustig. Gute Zeiten. Seien wir ehrlich, er hatte einigen Nutzen aus der Gottmasche gezogen. Den alten Kerl so weit zu bringen, seinen Sohn den Berg hochzuschleppen? Cool! Die Tötung der Erstgeborenen? Ja! Die Verwandlung der Ungehorsamen in Salzsäulen? Sehr lustig! Früher durfte er brennende Büsche, Froschplagen und sich teilende Meere schaffen. Konnte er mit einer furchteinflößenden Stimme und Steintafeln aus dem Himmel die Menschen zu Tode erschrecken. Heute war ihm kaum noch erlaubt, sich schnell mal einen freien Parkplatz zu besorgen.
Das war ein Auszug aus dem Roman Oh mein Gott. Die Schriftstellerin Meg Rossoff und ihre deutsche Übersetzerin Brigitte Jacobeit sind heute Gast im Büchermarkt. Alle Angaben zu den Büchern können Sie auch im Internet nachlesen unter www.deradio.de/literatur. Brigitte Jacobeit, wie ging es Ihnen beim Übersetzen dieses Romans? Ich habe diesen Roman als einen den amüsantesten und man kann fast sagen als einen der hemmungslosesten empfunden.
Also Oh mein Gott war für mich ein wunderbarer Plot. Ich habe das Buch sehr, sehr geliebt und weil ich eben diese Idee, dass Gott ein 19-jähriger, kopfloser, verantwortungsloser Chaot ist, erstmal sehr komisch fand. Und wenn man es genauer betrachtet, ist es natürlich auch das Ganze, wenn man das ganze Chaos auf der Welt betrachtet, ist es so weit entfernt auch gar nicht von der Realität. Also die Herausforderung bei diesem Buch ist natürlich die Vollmundigkeit und also diesen Level an permanenter Wortgewaltigkeit beizubehalten. Und das hat aber auch großen Spaß gemacht.
Starke Figuren, anspruchsvolle Wechsel der Erzählebenen, teils ungewöhnliche Szenarien, manchmal brutal. Ich erinnere mich an eine Flughafenexplosion in einem der ersten Bücher, die sehr gewaltig ist. Szenen, in denen die Figuren in eine existenzielle Krise gestürzt werden und das alles gepaart mit einem guten Schuss Humor. Und wenn ich dann weiter schaue auf diese Romane, dann denke ich, es gibt sowas, ich möchte jetzt nicht den Begriff Botschaft bemühen, aber es gibt sowas wie eine Grundidee. Es gibt für jeden einen Platz in dieser Welt, gibt die Suche nicht auf. Das ist das, was ich eigentlich in allen Romanen lese. Ist das so, Meg Rossoff?
Well, of course, because that's my search.
Auf jeden Fall, das ist meine Suche. Autoren hassen die Frage, ob ihr Buch autobiografisch ist. Aber natürlich ist es autobiografisch. Was ist anderes in deinem Kopf als dein eigenes Leben? Ich war 46 Jahre alt, als ich meinen ersten Roman schrieb. Also für mich war das eine lange Reise. Einige Leute wissen schon mit 21, was sie werden möchten, oder sogar mit 16. Aber bei mir endete das Erwachsenwerden erst mit 46, bis ich endlich verstand, welche Aufgabe ich in der Welt habe. Das hatte mit einer Unklarheit in meinem Leben zu tun. Ich sah mich nicht. Vielleicht war es für die anderen ersichtlicher, dass ich eine Schriftstellerin werden sollte. Shakespeare sagte, "The readiness is all." Bereitsein ist alles. Und für mich kam das Bereitsein erst in meinen 40ern. Auf eine Art bin ich froh darüber, denn hätte ich mit 21 Jahren beschlossen, Schriftstellerin zu werden, hätte ich womöglich 70 Romane schreiben müssen, bevor ich sterbe. Auf diese Art und Weise muss ich vielleicht nur 15 schreiben. Ich glaube, mehr schaffe ich nicht.
Thank you very much, Meg Rossoff. Unsere Sendung ist leider zu Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank. It was a pleasure, it was an honor to welcome you in our studio. Auch einen herzlichen Dank an Brigitte Jacobeit. Wir sprachen über die Romane So lebe ich jetzt, Was wäre wenn, Damals das Meer, diese Jugendromane erschienen im Carlsen Verlag, Davon frei zu sein und Oh mein Gott erschienen im Fischer Verlag. Alle Romane, wir haben es schon gehört, sind übersetzt von Brigitte Jakobait. Alle weiteren bibliografischen Angaben finden Sie im Internet unter www.deradio.de. Dort kann man die Sendung auch noch einmal anhören. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.